Wir sind gut drauf, haben wir festgestellt, denn es ist nicht nur Albert-Schweitzer-Turnier in Mannheim und Viernheim, sondern es ist auch wieder Heimspielwochenende bei den Fraport Skyliners und das bedeutet Podcast in der Warm-Up-Edition. Mein Name ist Jörg Behren und am anderen Ende der Leitung habe ich zwei Herren sitzen, von denen die steile These zum letzten Heimspiel teils aufgegangen ist, teils aber auch nicht. Der eine heißt Malt Schmidt-Schäuber, der andere heißt Jan Kullert. Und Jungs, wisst ihr noch, welche eure steile These war zum vergangenen Heimspiel gegen Münster?
Ja, ich weiß es leider. Hi, erstmal in die Runde. Ich habe, glaube ich, soweit ich weiß, Overtime predicted. Oder?
Das ist korrekt.
Ich habe Overtime predicted und am Ende wurde es ein Blowout.
Das ist
Und bei
richtig.
mir, ich hatte Nathan Moore, nee, Nathan Scott und den, wie hieß er, den Turay, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, Punkte und Rebounds mussten die Skyliners die unter was halten. Was war das
Genau.
nochmal?
Bis maximal 13 und 7 und am Ende haben sie 16 und 6 gemacht. Also das geht so halb in Erfüllung. Das kann ich vollkommen
Boah,
zählen lassen.
Miles, ey.
Ja, aber warte mal, wer hat nochmal mit seiner steilen These komplett recht behalten? Was hat zwei Daumen und ihr könnt es gerade im
Ich habe
Podcast nicht sehen?
hab mal gesagt, ich glaube, da warst du noch nicht dabei, da war noch mit Thomas, dass der Marco Völler einen Dreier macht. War ich nicht? Das war ich doch, oder? Ja, Jan, weißt du noch? Nein, weiß
Wir werden das nachrecherchieren. Auf jeden Fall meine steile These war, dass Adam Tura unter 10 Punkten gehalten wird. Und was soll ich sagen? Am Ende hatte er 8 auf dem Konto.
sehr
Und die
gut.
Defense gegen ihn hat sicherlich dazu beigetragen, dass am Ende ein ganz entspanntes, und Jan hat schon gesagt, es ist ein Blowout, 91 zu 60 auf der Uhr stand. Ja, und dann ein paar Tage später gab es noch ein 72 78, beziehungsweise aus unserer Sicht 78-72 in Paderborn. Ein dann eher unter die Kategorie Arbeitssieg fallendes Spiel beim Tabellenschlusslicht. Aber über all dem schwebt die Erkenntnis: Playoffs, Baby. Was machen wir denn damit? So früh vor Toreschluss, vor Ende der Hauptrunde, legen wir uns jetzt die letzten Tage noch gemütlich hin und gucken, was passiert? Oder
Ich
wie
würde
gehen wir
sagen,
die
wir
letzten.
gewinnen erstmal.
Wir gewinnen erstmal. Alles klar. Und zwar hoffentlich am kommenden Sonntag, den 7.04.2024 um 15 Uhr in der Südwerk Energie Arena. Die Kollegen aus Jena sind zu Gast. Der Tabellenzweite, das wären dann wir, empfangen den Tabellensechsten. Das sind die Thüringer. Was machen wir aus dem Spiel? Vor allem, wenn wir im Hinterkopf haben, dass das Hinspiel in Thüringen mit 75-86 in die Binsen ging Malz. Inwiefern hast du dieses Hinspiel noch im Hinterkopf? Oder sagst du, ey, das ist schon so lange her, das war irgendwann damals, letztes Jahr, November, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Habe ich leider nicht mehr so auf dem Schirm, aber wie wir ja wissen, das war lange her. Beide Teams haben sich verändert, sie sind besser geworden. Das wird wieder ein ganz, ganz neues Spiel sein. Ich meine, Jena waren ja in dieser Saison ja auch up and down, waren sehr, sehr stark, zwischen dem 10. Dezember und dem 27. Januar 8 Spiele in Serie gewonnen. Aber seitdem, ja, haben die eine Bilanz von 5 und 7. Aber man muss sagen, wenn man die Spiele nochmal sieht, was sie gemacht haben, haben die drei knappe Niederlagen gehabt. Das heißt, hätten die da ein bisschen besser gespielt und gewonnen, hätten die eine 8- und 4-Serie jetzt vor diesem Spiel gegen Frankfurt. Und ja, das ist einer von vielen von diesen Mannschaften, die wir in den Top 8 haben, hinter Trier und Frankfurt, die alle irgendwo sich da einmischen wollen und irgendwie jetzt noch vor den Playoffs nochmal einen guten Run haben wollen und dann irgendwie sich gut positionieren und dann mal so sehen, was können sie in den Playoffs machen. Das ist eine richtig unangenehme Mannschaft, auch wie so viele, also eine sehr starke Mannschaft, finde ich, von einem super Trainer. Ich glaube, da wirst du gleich noch was dazu sagen, Jörg oder Jan. Und eine sehr, sehr guter Kader, zu denen kommen wir auch gleich. Aber wie gesagt, Jena ist einfach eine Mannschaft, da muss man hellwach sein, die einfach offensiv wirklich viele, viele gute Scorer haben. Und vor allem, jetzt habe ich doch was auf dem Schirm, Jörg. Die waren sehr clever gewesen im ersten Spiel. 26 Mal durften die Freiwürfe schießen. Das haben die richtig gut gemacht und haben die Bretter dominiert. Ich will mal einen Spieler rauspicken. Ich glaube, für viele ist es keine Überraschung, dass ich Rashid Moore nehme. Auf die eine Seite einfach, weil er schon mal in Frankfurt gespielt hat. Aber ich habe ja schon mit Rashid Moore viele Jahre davor zu tun gehabt. Habe ihn eigentlich seit seinem Beginn in Schwenningen immer auf dem Schirm gehabt, ihn verfolgt. Und das ist eine richtige klassische Cinderella-Story. Ein von wirklich ganz, ganz wenige Spieler, die es geschafft hat, von der Regionalliga Step by Step über die Pro B, weil die immer aufgestiegen sind, über die Pro A und dann in die BBL zu kommen, was der Rashid Moore dann in Frankfurt gemacht hat. Und auch wieder ein Division-2-Spieler von der East Stroudsburg University in Pennsylvania, wo er auch herkommt. Da hat er gespielt und ist einfach für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, in die 2 Jahre, wo er in Frankfurt war, hat er 11 Punkte, 4 Rebounds im Schnitt und 10 Punkte, 5 Rebounds im Schnitt gehabt. Das war natürlich keine gute Jahre für Frankfurt. Das war so die Beginnphase, wo es dann leider letzte Saison gekommen ist mit dem Abstieg. Aber für mich war damals Rashid Moore einer der Top 3 besten Spieler bei den Skyliners. Also das war ein Spieler, der wirklich ein Allrounder, der immer 100% gegeben hat und wirklich, egal ob er gescored hat, unterm Korb die Drecksarbeit, die Pässe, die Assists gemacht habe, das war wirklich ein Allrounder und einfach ein Teamspieler. Und das wäre auch so ein Spieler gewesen, wo den ich sofort mit Kusshändchen wieder zurückgenommen hätte, wenn das jetzt Dennis Wucherer gewesen wäre. Er hat ja letzte Saison in Rumänien gespielt und jetzt ist er wieder in Deutschland und ist einfach für mich ein richtig, richtig toller Spieler. Und jetzt noch eine kleine Geschichte, wo du siehst, wie klein die Welt ist. Rashid Moore, wie so viele andere Amis, hatte ich schon vor viele, viele Jahren mal geinterviewt. Und eine meiner Lieblingsfragen ist, und ich weiß, viele wollen das gar nicht in meine Übertragungen hören, aber ich finde das so spannend zu hören, wenn ein Spieler mir sagt, sein schwierigster Gegenspieler am College. Ist immer lustig, so wie vor ein paar Wochen war es ja bei Bremerhaven, den Jarrell Reichel, der hat mal an der High School in New Jersey jahrelang gegen Kyrie Irving gespielt. Also das finde ich einfach spannend. Und da habe ich den Rashid Moore, ich glaube 2018, gefragt, wer war am College dein schwierigster Gegenspieler? Da hat mir einen Namen gesagt und noch nie von gehört. Heute wissen wir alle, wer das ist. Amir Hinton. Und jetzt ist Amir Hinton Rashid Moores Teamkollege. Da sieht man, wie klein die Welt ist.
Ich glaube, wir können den Podcast beenden. Die Nummer ist durch. Das ist ja mal eine starke Nummer. Das finde ich gut. Das sind so die Geschichten, wie du gerade sagtest, ey, die Basketballwelt ist einfach eine kleine, ne? Und wie sehr es sich einfach auch mittlerweile immer mehr lohnt, auch die in Anführungsstrichen kleineren oder niedrigeren Ligen auf dem Schirm zu haben, sei es die Regionalliga oder sei es die Pro B. Und da tauchen so viele coole Typen auf, ne? Und keine Ahnung, jetzt nimm den Marcus Knight. Nimm den Jalen Smith. Die haben alle ihre Karrieren eher in den unteren Ligen begonnen und naja gut, der Rest ist dann dementsprechend. Aber Rashid Moore war übrigens auch einer derjenigen, der selbst gesagt hat, wisst ihr was, ich steige ins Auto und fahre mal nach Frankfurt zum Jersey Retirement von Tez Roberts.
Tolle
Ja,
Sache.
absolut, sehr, 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 sehr cooler Typ. Und du hast es angeschnitten, Jena, eine wahnsinnig gefährliche Mannschaft. Eine von insgesamt 6 Mannschaften, die besagtes Playoff-Ticket jetzt schon dingfest haben, neben Trier, neben uns, neben Gießen, neben Hagen und Kirchheim. Sprich, 2 Plätze sind noch übrig. Aber wenn wir uns die Tabelle anschauen, Jan, ich habe es eingangs erwähnt, Jena aktuell auf Platz 6 mit einer Bilanz von 20 und 10. Wie viel traust du ihnen noch zu? Stichwort Homecourt Advantage in der ersten Runde. Ist das ein Team, wo du sagst, ey, die haben alles, um vielleicht noch tatsächlich diese 2 Plätze nach oben klettern zu können?
Theoretisch haben sie das Zeug dazu. Praktisch sind sie zu inconsistent. Also, wenn ich mir da Gießen und Hagen und Kirchheim ansehe, die momentan gerade gegen Saisonfinale meiner Meinung nach wesentlich konstanter ihre Leistung abrufen als Jena. Nach unten aus Richtung Dresden sehe ich da auch keine Gefahr mehr für sie, ehrlich gesagt. Dafür ist Jena dann doch zu stark. Aber ich sag mal so, Trier, Frankfurt und Gießen sind da oben gesetzt, in meinen Augen so auf den ersten 3 Plätzen. Und Für Jena geht es jetzt eher darum, nicht, dass diese, dass das Münster sie eventuell dann am Ende noch überrascht und von hinten plötzlich an ihnen vorbeiziehen würde. Das wäre natürlich die Sensation schlechthin. Aber nach oben würde ich sagen, das Einzige, was sie sich als Ziel setzen, ist Hagen. Also Gießen hat die letzten 7 Spiele, korrigiere mich, glaube ich, jetzt hintereinander gewonnen. Seitdem sie von uns aber so richtig auf den Sack gekriegt haben, sind die gefühlt unbesiegbar in der Liga. Da scheint ordentlich Wut im Bauch zu sein. Also deswegen würde ich gerne auf ein Playoff-Match gegen Gießen verzichten. Und ich sag mal so, spielerisch ist diese Mannschaft stark, aber sie haben halt nur, sag ich mal, diese ein, zwei wirklichen Leistungsträger, die konstant ihre Leistung abrufen können. Der Rest ist eine Up-and-Down-Kurve in den Statistikbögen, die richtig wehtut.
Ja, das stimmt. Und also vor allem, um nochmal ganz kurz den Schwenk auf die Tabelle zu machen, dass Münster da nach Horn kommt, boah, weiß ich nicht. Die haben momentan 3 Spiele Rückstand auf Jena. Und das Restprogramm der Jenenser ist jetzt auch halbwegs überschaubar. Ich sag mal so, ne? Wochenende bei den Fraport Skyliners. Danach kriegen sie zu Hause Quakenbrück. Dann müssen sie allerdings noch nachhaken und bekommen zum Hauptrundenabschluss dann Bochum. Und für Bochum könnte es, je nachdem, wie es dann aussieht, auch noch um was gehen. Also
Das ist ja
ist so ein
der Grund.
So-So-Restprogramm, ne? Aber nichtsdestotrotz, also um tatsächlich diese kompletten Tabellenkonstellationen, können wir uns dann irgendwie in 1, 2 Wochen Gedanken machen, wenn da deutlich mehr Klarheit ist, beziehungsweise, naja, wir müssen ja auch nochmal nach Kirchheim, von denen wir immer dachten, sie wären unbezwingbar, zack. Verlieren sie jetzt unter der Woche. Die Siegesserie ist gerissen. Mal gucken, ne, wie. Naja, das ist ja immer das, was Coach Wucherer auch gesagt hat. Ey, du musst da zur richtigen Zeit hinten raus irgendwie, du musst alle fit an Bord haben, du musst das Momentum haben. Und das wird ganz, ganz entscheidend sein, wie das jetzt bei den Mannschaften sich noch entwickelt, auf der Zielgerade mit den letzten 4 Spielen der Hauptrunde. Aber Miles hat es ja angerissen, so rein von der Bilanz her. War das in Jena zuletzt nicht so richtig prall, oder? Es war nicht so diese Konstanz da, die auch du ja angesprochen hast, Jan. Nichtsdestotrotz, die Jungs stehen völlig zu Recht auf Platz 6, haben auch
Absolut.
völlig zu Recht ihr Playoff-Ticket schon gelöst. Deswegen ist dann vielleicht eher die Frage mal, wie sind sie da hingekommen und wer hat dafür verantwortlich gezeichnet? Wen würdest du sagen, ey, den müssen wir am Sonntag auf dem Schirm haben, neben Rashid Moore, den du ja schon auch angesprochen hast? Oder was macht sie aus deinen Augen so stark und wo müssen wir aufpassen? Womit kriegen sie uns eventuell?
Ja, ich glaube, der Jan ist dran. Der wollte ein paar Spieler auspicken. Ich könnte jetzt gerne ein paar Spieler auspicken von Jena, aber der Jan hatte noch so ein paar auf dem Zettel.
Ich kann auch ein bisschen was nennen. Also maßgeblich dafür verantwortlich, dass Jena da steht, wo sie stehen, ist Björn Harmsen, der Head Coach. So, das halten wir an der Stelle einfach fest, weil ich glaube, Björn Harmsen schleppt immer zu jedem Spiel. Der hat irgendwo bei sich zu Hause in seinem Büro Aktenordner von jedem Gegner von der ersten bis zur dritten Liga, wie er gegen die spielen muss. Weil er kommt gefühlt für jedes Spiel, das er spielt, mit einem neuen Playbook um die Ecke. Und das macht ihn als Trainer und dadurch macht seine Mannschaft, macht es eine Mannschaft von Björn Harmsen getrainiert, auch so unglaublich schwer gegen die zu spielen. Weil das ist immer was Neues, obwohl es immer die gleiche Mannschaft ist. Weißt du, was ich meine? Aber klar, natürlich, wenn wir von Spielern reden, dann können wir natürlich jetzt sagen, Paderborn, da hatten wir einen Travis Washington, der uns 24 Punkte eingeschenkt hat am Mittwoch, den wir nicht unter Kontrolle bekommen haben. Und bei Jena ist so ein Spieler wie Travis Washington Blake Francis. Blake Francis legt momentan, glaube ich, wie viel? 16,2 Punkte auf. Kaum Assists, kaum Rebounds. Der kann wirklich, also wenn man ganz böse ist, sagt man einfach, das ist ein purer Scorer, so ein richtiger Shooting Guard. Der kriegt einen Ball und macht Punkte, fertig. Der kann aus dem ISO-Game und der kann aus dem System heraus scoren. Ja. Aber wenn der heiß läuft, läuft er heiß. Er hat an der Wagner und an der Richmond gespielt, also Division One College auch, hat dort auch ganz schön abgerobbt. In seinen Jahren, die er da am College war, hat er ordentlich Punkte gescored. Ich glaube, lass mich kurz mal gucken. 16,1 Punkte waren es im letzten Jahr an der Richmond 2021. Er ist dann später ja in die G-League gegangen, hat dort 2 Jahre bei den Nachwuchsabteilung von Washington Wizards und Cleveland Cavaliers gespielt. Mit mäßigem Erfolg, obwohl er auch da so um die 10 Punkte pro Spiel im Schnitt gemacht hat. Und in Kanada hat er dann ordentlich abgerissen mit roundabout 17 Punkten pro Spiel im Schnitt. Und er kommt hier in die zweite Bundesliga nach Deutschland und macht da einfach weiter, wo er in Kanada aufgehört hatte. Also das ist so einer der Spieler, die uns da am Wochenende richtig gefährlich werden könnten. Und das Gleiche gilt halt für den anderen konstanten Spieler, den Topscorer der Mannschaft, Amir Hinton. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal kurz, den hatten wir den Namen. Der Name ist, glaube ich, hier schon mal gefallen heute im Podcast. 17,7 Punkte pro Spiel im Schnitt, aber auch der kann absolut keine Assists spielen. Das sind so zwei richtige ISO-Game-Basketballer, die brauchen den Ball in der Hand, sonst können sie nichts auf dem Spielfeld wirklich machen, habe ich das Gefühl. Und wenn du ihn diese Anspielstation Amir Hinton oder Blake Francis nimmst, den Jenaer, dann haben sie ein Problem. Weil so einen richtigen Bälleverteiler und einen, der für diese beiden irgendwie in die Bresche springen kann, den haben sie halt nicht. Und das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, einem Kind den Lutscher wegnehmen.
Ja,
So,
ja.
ja, nimm Jena Amir Hinton weg und diese Mannschaft sitzt in der Ecke und weint.
Ja.
Das ist ein
Wobei sie ja
böser Vergleich.
tatsächlich,
Das ist
ja,
ein
ich,
Vergleich,
aber
ich
das
weiß.
passt ein Stück weit, das ist total gut. Aber auf der anderen Seite haben sie ja tatsächlich auch schon gezeigt, dass sie ohne Amir Hinton können, der unter der Woche gegen Nürnberg ausgesetzt hat mit einem ledierten Handgelenk. Word on the street ist, es könnte sein, dass er am Sonntag gegen uns spielt. Es könnte allerdings auch sein, dass er aussetzen muss. Also da, ne, ist nochmal so ein kleines taktisches Fragezeichen hinter. Aber was mir gerade bei den Jungs, die du gerade genannt hast, Jan, so auffällt bei Amir Hinton und bei Blake Francis, ist, die haben halt auch schon ein bisschen was gesehen von der Welt, ne? 26 und 27 Jahre alt, wo du sagst, ist ein gutes Basketballeralter für zwei Leistungsträger, aber der Witz ist halt einfach, dass du noch mal fünf andere Typen in dem Kader hast, die einfach noch mal älter sind, die noch mal mehr Erfahrung haben und die dann außenrum um diese beiden Jungs, die einfach so komplett das grüne Licht haben, die halt so ein bisschen, ne, die Drecksarbeit machen, so ein bisschen die Korsettstangen bilden, um dem ganzen Konstrukt Stabilität zu geben. Naja, und irgendwer muss dann halt auch mal ein paar Rebounds holen, falls die beiden mal wieder irgendwas daneben schroten, ne? Nichtsdestotrotz, also aus ganz bestimmtem Grund ist
Also,
Jena mit 40,6 Rebounds tatsächlich, das beste Team in der Pro A,
ja.
was die Rebound-Arbeit angeht, ne?
Aber Typen, die du da ansprichst, sind dann halt Typen wie Alex Herrera, Rasheed Moore, zu dem Miles gleich noch ein bisschen mehr sagen wird. Der Name wird hier jetzt vielen Leuten im Podcast sofort bekannt vorkommen, schätze ich. Aber auch natürlich einer meiner Lieblingsspieler in der Liga, Stefan Haukur. Nicht nur, weil er ein grundsolider, baseder Typ ist und perfekt in das System Björn Hamsen reinpasst, aber das ist so einer, wo du sagen würdest, das ist so einer, der räumt den Müll auf. So. Und der ist ja auch dafür verantwortlich gewesen, dass das gegen Nürnberg so unglaublich lässig ausgesehen hat mit seinen 21 Punkten am Mittwoch. Der kann auch, wenn er will, kann der auch mal die Lichter ausschießen. Erfahren genug dafür ist er.
Ja, und das, ne, wenn du dir seine Saisonstats angguckst mit seinen, was macht er? Ich habe es gerade eben offen gehabt, hier 7,5 und 6. Das sind so solide Zahlen, wo du aber auch siehst, so dieses Verhältnis, 7,5 Punkte, 6 Rebounds, weißt du ganz klar, okay, der kümmert sich eher darum, ne, dass halt am Brett die Nummer läuft, weil du eben diese zwei gewissenlosen Ballermaxe da hast, die einfach alles draufschroten. Und auch da nochmal ein kleiner Schritt oder ein kleiner Gang durch den Zahlenwald. Jena mit 13,9 Assists, die zweitwenigsten Vorlagen der kompletten Liga, was das
Das
einfach
meine ich dann mit dem
nochmal
Isoball,
unterstreicht, ne?
ne?
Genau.
Das
Ja,
ist
also.
diese Isoball-Theorie, die damit einfach sowas von unterstrichen ist, weil die haben halt diese beiden, wie du sagst, Schrotflinten, die halt wirklich gefühlt grünes Licht für allen Scheiß haben, auf den sie gerade Bock haben. Die ballern aber auch wie aus allen Rohren, aber die ballern halt auch genauso viel daneben. Am Ende treffen sie natürlich auch viel, aber sie werfen auch viel daneben. Aber genau wegen dem Isoball spielen sie halt wenig Assists und ich glaube, das könnte uns am Ende auch gut liegen, tatsächlich, um da unseren Profit rauszuschlagen. Aber da komme ich später vielleicht noch dazu.
Miles holte schon Luft. Jetzt geht's los.
Hey, ich wollte noch kurz was sagen. Ich habe vor kurzem, ich weiß nicht mehr, vor 3, 4 Wochen, habe ich Jena in Koblenz gesehen und da ist mir sofort Amir hinten aufgefallen. Der hat eine richtig krasse Athletik. Ich meine, ob er jetzt 100% am Sonntag ist, sicherlich nicht. Vielleicht gut für die Skyliners, dass das natürlich nicht der Fall ist, aber ich wollte es nochmal sagen. Er ist jetzt hier nicht nur der krasse Scorer, wie der Jan auch schon gesagt hat, aber der ist auch richtig krass athletisch. Also der kann springen, also fliegen, also war schon, hat schon ein paar ziemlich impressive Einsätze in Koblenz gehabt. Also ich war beeindruckt.
Ja, gut, das kann David Mooncat auch. Also,
Oh
ja,
ja,
also,
klar.
bitte, bitte, bitte. Nein, Quatsch. Du hast immer in jeder Mannschaft hast du irgendwo so einen Freak of Nature. Das ist vollkommen normal in diesem Sport.
Ja,
Aber du hast schon recht, Amir kann schon Highlight-Plays auspacken, die nicht von dieser Welt sind, ja.
ja, und dann hast du eben auch noch diesen Freak an der Seitenlinie. Freak in Anführungsstrichen und im positivsten aller Sinne, ne,
Absolut.
so wie du ihn eben erwähntest, Jan, ne, dass du mit Bjørn Arnesen hast du einfach einen Typen dabei, der auch jetzt erst Anfang Mitte 40 ist, aber einfach schon
41 ist er
seit,
jetzt.
genau, aber schon seit immer gefühlt coacht. Ne, einfach dadurch, dass er brutal früh da reingegangen ist. Und wenn man sich dann mal zurückerinnert, Jener Aufstieg, da war doch was. Ja, aber das ist einfach auch
2005
schon
bis 2008.
2007 war das.
Ja.
2007 hat er damals mit Jena den Aufstieg in die BBL geschafft. Ist er dann kurze Zeit rüber nach Weißenfels, ist übrigens auch mit Weißenfels aufgestiegen 2009. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, aber weißt du was, wieder zurück nach Jena und mit denen steige ich doch dann 2016 nochmal auf. Also wenn einer weiß, wie du so ein Programm auch weiterentwickelst und in die richtigen Bahnen lenkst, ja, dann ist es eben dieser Bjørn Harmsen. Ja.
Absolut richtig. Deswegen sage ich ja auch, dieser Erfolg der Mannschaft, der ist natürlich, weil er diesen beiden ISO-Playern die Freiheiten lässt. Aber ich glaube auch ein Stück weit, diese Freiheiten ihnen dann auch wegnimmt, wenn er merkt, dass es mal nicht funktioniert. Und der da auch keine Angst davor hat, das sind schon zwei, das ist auch nicht respektlos gemeint, weißt du, was ich meine? Das sind schon zwei riesige Egos, die du da in deiner Mannschaft hast. Ja, die beiden Jungs wissen, dass sie ballen können und sie wollen es unbedingt allen zeigen. Aber das sind auch zwei, die gerne versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Und dann brauchst du auch einen Bjørn Harmsen, der dann halt nicht so NBA-like Coach ist und die Jungs einfach weitermachen lässt, sondern die dann halt auch bencht, wenn es sein muss. Ja? Wenn sie der
Ja.
Mannschaft schaden, würde Bjørn Harmsen sie nicht spielen lassen.
Absolut. Ja, und du hast nämlich genau diese Korsettstangen außenrum, die das auch zur Not direkt auf dem Feld selber regeln. Ne? Wo du sagst, ey, du hast halt so einen erfahrenen Rashid Moore, du hast einen erfahrenen Robin Lodders, du hast einen erfahrenen Stefan Hauke, du hast einen erfahrenen Alex Herrera, ne, die alle auch das Standing haben, da mal hinzugehen und zu sagen, Jungs, ja, du machst 15, 16, 17 an guten Tagen auch mal 20 plus, ja, aber jetzt. Alter, fahr mal einen Gang runter und lass mal, jetzt lass Papa mal machen. Also ich finde diese Mischung auch brandgefährlich, tatsächlich. Also dass sie dann sowohl das eine als auch das andere ein Stück weit können. Das
Absolut richtig.
wird tricky. Wir haben gesagt, wir haben AST, wir haben gesagt, wir haben Heimspielwochenende und vor allem, wir haben doch keine Zeit. Weswegen wir gleich kurz umwunden, würde ich sagen, direkt den Schwenk zu unseren vier Rapid-Fire-Kategorien machen: Duell des Spiels, steile These, MVP und Statistik des Spiels, beziehungsweise Schlüsselstatistik. Wir müssen aber an dieser Stelle des Spiels, sonst kriege ich Ärger von den Kollegen, noch kurz darauf verweisen: Ja, wir sind in den Playoffs, Baby, und ja, natürlich gibt es bei den Fraport Skyliners auch das entsprechende Playoff-Bundle, wo du dir jetzt noch deine Dauerkarte für die Playoffs sichern kannst. Und on top gibt es dann noch das T-Shirt passend zu den Playoffs in Blau obendrauf. Den Link findest du sowohl bei uns auf der Homepage als auch via Social Media etc. pp. Und dann kommen wir nämlich auch schon zu unseren vier Lieblingskategorien. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Duell des Spiels an. Miles, wen
Jo.
hast du, wer geht für dich in den Ring?
Ja, ich habe jetzt einfach mal zwei Namen. Ob die jetzt Head-to-Head gehen, bin ich mir nicht sicher. Aber ich habe jetzt einfach mal Rashid Moore gegen David Moencat. Hast du das auch? Okay.
Natürlich, natürlich. Aber mit
Echt?
genau dem gleichen Gedanken. Ich dachte auch so, oh, du hast auf der einen Seite hast du Rashid, auf der anderen Seite hast du Dave, der
Ja.
in dem einen Spiel neulich
Weißt
22
du, was?
Punkte in 11 Minuten gegangen ist, aber ich nehme dir wahrscheinlich all deinen Text vorweg.
Weißt du, was wir machen? Ich halte das immer sehr kurz und knapp. Ich sage jetzt zwei Sätze, sehr starke Sätze, und du machst dann weiter. Ganz einfach, das könnte ein richtig heißer Tanz sein. Zwei Allrounders, die richtig clever spielen.
Absolut. Und die beide auch wissen, dass sie abliefern können und das sogar in der letzten Woche bewiesen haben. Wie gesagt, Dave Moencat beim letzten Heimspiel der Skyliners, 22 Punkte in knapp 11 Minuten, eine erste Halbzeit wie von einem anderen Stern gespielt. Und auf der anderen Seite Rashid Moore, ja, hier hinten ist ausgefallen gegen Nürnberg. Ja, okay, dann ist Rashid halt da und legt 17 und 10 auf. Und die
Ja,
zwei
super.
aufeinanderprallen zu sehen, würde ich total gerne sehen. Und jetzt muss Jan uns nur noch was anderes erzählen. Oder hast du die beiden auch als Duell des Spiels?
Nö, gar nichts. Ich bin in ganz andere Ecke, aber passt.
Ja, dann hau raus.
Ja, ich habe mir Stefan Haukohl gegen David Moencat ausgesucht, weil es meiner Meinung nach zwei nicht unterschiedlichere Spieler geben kann auf diesem Spielfeld. Das eine ist dieses Athletikmonster, dieser Freak of Nature, David Moencat. Und auf der anderen Seite haben wir einen Stefan Haukohl, der sich gefühlt eher in Zeitlupe übers Spielfeld bewegt und trotzdem irgendwie gefühlt an jedem Gegenspieler vorbeikommt. Ich find den Spielstil von Haukohl einfach faszinierend und ich bin einfach interessiert daran, ob David Moencat in der Defense mit diesem eher Slowball tatsächlich zurechtkommt, weil er ist ja eher so ein aggressive Offensive-Spieler, auch defensiv eher so richtig schnell aggressiv. Aber Stefan Haukohl ist ja das komplette Gegenteil. Und ich glaube, diese Gegensätze, die da aufeinander prallen, die könnten richtig lustig werden am Wochenende.
Das stimmt. Das ist auf jeden Fall für beide definitiv eine Challenge.
Ja.
Ja, das wird gut. Ja, das könnte gut passen. Dann machen wir weiter mit. Wir würfeln uns heute mal ein bisschen durcheinander. Ich glaube, wir hatten zuletzt immer eine andere Reihenfolge. Nichtsdestotrotz, wenn wir schon bei Duell des Spiels waren, wer wird denn dann euer MVP? Wir fangen diesmal bei Jan an.
Mein MVP, weil er mir das letzte Mal auch so gut gefallen hat, Justin Onyedzaka. Der wird von Spiel zu Spiel momentan immer besser. Und der will Platz 2 unbedingt halten. Der fightet um jeden Ball, macht ordentlich Punkte. Ich glaube an den Jungen und daran, dass der uns da am Wochenende gerade nochmal eine geile Performance, gerade gegen die großen Gegner, ist der Junge ja so unglaublich furchtlos. Und ich glaube, der robbt da ein richtig geiles 15 oder 18 Punkte geben ab am Wochenende.
Okay, wenn er so auf dem Zettel malst.
Also ich habe in diese Kategorie immer nur Pech gehabt. Ich bin so oft mit Booker Coupland gegangen. Ich gehe diesmal nicht mit Booker Coupland. Vielleicht gibt mir das Glück, dass ich mal nicht mit ihm gehe. Und ich habe eigentlich einer meiner Lieblingsspieler im Kader, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ist Aiden Wuornholz. Das Gute bei Frankfurt ist, jeder Spieler kann an jedem Tag ein super Spiel haben und MVP sein. Aber ich glaube, diesmal wird es Aiden Wuornholz sein, einfach weil er ist endlich mal wieder gut für ein gutes Spiel. Er ist seit 12 Spielen nicht mehr zweistellig. Und klar, okay, es ist ein Pass-First-Point-Guard, aber wir haben schon gesehen, er hat Anfang der Saison 24 Punkte gegen Paderborn gemacht und er kann auch scoren, wenn er die Möglichkeit hat und dann noch diesen tollen Game-Winner gegen Koblenz. Es ist mal wieder Zeit, dass er ein Bombenspiel hat und es wird diesmal gegen Jena sein.
Warum nicht? Finde ich gut. Finde ich einen guten Pick. Und Spoiler Alert, Aiden Wuornholz fängt jetzt schon an, ein bisschen Bart zu züchten für den Playoff-Bart. Ich habe ihn heute getroffen, er sagte, er kommt nicht so viel, deswegen fängt er jetzt schon mal ein bisschen an, damit dann vielleicht im Mai irgendwie ein bisschen was da ist. Mal gucken, was es wird. Mein MVP-Kandidat ist Kevin McLean, weil ich mir dachte, ey, der Typ ist so, der hat auch so ein gewisses Zockergehen in sich. Und nee, wenn du gegen Zocker spielst, brauchst du selber einen Zocker. Und ich krieg's nicht, ich kann es euch noch nicht mal irgendwie an irgendwelchen Zahlen oder dergleichen festmachen. Es ist einfach nur so ein Bauchgefühl, dass die Art und Weise, wie jener spielt, tatsächlich zu Kev passen könnte. Und dann schraubt er am Wochenende mal wieder richtig einen raus. Dann machen wir doch ganz entspannt weiter mit der Schlüsselstatistik. Was haben wir damals? Worauf müssen wir achten?
Du hast es vorhin schon angesprochen, es ist eigentlich ziemlich, ziemlich leicht. Das ist das beste Rebounding-Team in der Pro A. Ja, man muss bereit, aggressiv und den Wille haben, besser und cleverer an den Brettern zu sein. Das ist ganz, ganz, ganz easy zu erklären und zu sehen. Und eine andere interessante Statistik noch, da will ich das mal erwähnen. Die Jena nehmen, oder 15 Teams nehmen mehr 3-Punkte-Würfe als sie. Also die nehmen nicht viele in der Liga, aber trotzdem sind die zweitbeste Mannschaft in der Liga. Und das, was sagt uns das? Das sagt uns eigentlich, dass die sehr, sehr gute Shot Selection machen. Oder?
Absolut, da bin ich völlig bei dir. Und genau deswegen habe ich genau diese 36,3% auf meinem Zettel hier stehen, auch tatsächlich. Genau aus diesem Grund, du hast diese beiden wilden Zocker und du hast ganz viele Jungs außenrum, die das Ganze extrem gut ergänzen. Die nehmen ihre Würfe auch nur dann, wenn sie offen sind oder ne, weil die anderen beiden, ne, weil unsere beiden Jungs, die wir da eben schon so oft erwähnt haben, weil die so viel defensive Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass du dann dementsprechend einfach gute Würfe hast von außen. Absolut. Und nur Dresden trifft mit 36,6% ein Ticken besser. Welche Zahl steht bei dir auf dem Zettel, Jan?
Ich finde es so schön, dass ich heute so mich von euch so ein bisschen abhebe.
Ich finde das total gut. Und wir müssen übrigens dazu sagen, dass dass Malz und ich uns nicht abgesprochen haben.
Überhaupt
Ich
nicht. Ich habe mir die Assists genommen. Ich habe vorhin gesagt, das ISO-Game von Jena könnte uns jetzt über die Saison hinweg, ja, wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, tatsächlich liegen, weil die Fraport Skyliners legen 17,1 Assists pro Spiel auf. Jena waren 13,9. Wir eines der besten Assist-Teams der Liga, Jena eines der schlechtesten. Und ich gehe so weit, dass dieser Team Basketball am Ende den ISO-Ball von Jena an die Wand klatschen wird. Definitiv, definitiv.
Ja, ist ein guter Pick. So, dann kommen wir zu unserer Lieblingskategorie, bevor wir die Nummer hier dicht machen. Die steile These, Jungs. Das Nonplusultra unter den Kategorien, woran wir am Ende des Tages gemessen werden. Entweder geteert und gefedert aus der Stadt gejagt werden oder sie errichten uns eine Statue vor der Süwag Energiearena. Malz, was ist dein Hot Take? Was ist deine steile These fürs Jena-Spiel?
Mach's ganz kurz. Die Frankfurter halten Francis und hinten die zwei Zocker, die zwei ISO-Spieler zu 15 Punkte kombiniert.
Das ist so ein neues Lieblingsding von dir, ne? Zwei Spieler zusammennehmen und dann.
Das ja.
Okay, I see you. Jan, wieder Sieg nach Overtime oder was haben wir diesmal?
Also diesmal nun haben wir uns gegen Paderborn, die ja um den Klassenerhalt kämpfen, sehr, sehr schwer getan. Arbeit, Sieg, hin und her. Aber ich glaube, was wir jetzt in dieser Saison schon sehr deutlich bewiesen haben, gerade gegen Gießen zum Beispiel zweimal, Teams, die sehr viel ISO-Game spielen, da haben wir irgendwie dieses Gefühl dafür, die aus der Halle zu fetzen. Und ich weiß nicht, warum ich sehe ein 20-Plus-Victory für die Skyliners.
Ah, okay. Das wäre schön.
Ja, weil wir haben das gegen Gießen zweimal gemacht. Jena hatten wir relativ weit am Saisonanfang. Und unsere Jungs haben sich darauf eingestellt, gerade solche ISO-Game-Teams dann irgendwie über den Lauf des Spiels mit Team-Basketball, mit gutem Ball-Movement und ebenso starker Defense dann irgendwann an die Wand zu spielen. Und dann sind irgendwann die beiden Stars mürbe, weil sie treffen keine guten Würfe, sie haben keine Open Looks. Und das Team kann sie dann in dem Moment nicht richtig auffangen. Und defensiv können sie gegen das Ball-Movement des Skyliners dann nicht richtig ankämpfen. Und natürlich, alles, was ich hier jetzt predikte, kann am Ende voll nach hinten losgehen, wenn die Jungs einen Scheißtag haben. Aber warum nicht?
Ey, deswegen ist die steile These eine steile These, natürlich, weil das gnadenlos nach hinten losgehen kann. Also von daher, davor ist keiner gefeit. Aber ich finde den Take gut. Dann schiebe ich noch hinterher, weil wir das Thema gerade hatten mit der Dreierquote von Jena. Ich sage, dass wir als die beste Verteidigung der Liga maximal 30% Dreierquote zulassen. Ich glaube, dass wir es schaffen, tatsächlich in der Defensive so dermaßen gut zu rotieren und so hellwach zu sein, dass wir immer dastehen, wo wir müssen, nämlich auch den Schützen dann auf den Füßen und Jena, wie gesagt, bei unter 30% halten. Und ob es am Ende dazu kommt, dass Francis und hinten 15 Punkte maximal machen, ob es dazu kommt, dass wir mit 20 plus gewinnen oder Jena halt bei unter 30% Dreierquote halten. Das erfahren wir am Sonntag, den 7.4. um 15 Uhr in der Süwag Energie Arena, wenn die Fraport Skyliners besagte Kollegin aus Jena zum Stell dich ein zum Rennen um die besten Playoff-Plätze empfangen. Wir werden uns das anschauen. Wir werden euch beim Kommentieren zuschauen. Jan und Miles, vielen lieben Dank für euer Dabeisein, für eure Hot Takes, für
Dankeschön.
eure Infos. Und dann wünschen wir uns allen noch einen schönen Abend und sehen uns hoffentlich in der Halle. Vielen Dank, Männer. Bis dann.
Dankeschön,
Ciao.
Jupp. Tschüss.